Ja, es ist eigentlich gar nicht so einfach, Christ zu sein. Ich meine, allein schon, wenn ihr denkt, die 10 Gebote, wenn ihr die ernsthaft interpretiert, ist das schon gar nicht so einfach. Allein schon deinen Nachbarn nie was Falsches erzählen, sondern immer die Wahrheit sagen. Allein das schon immer ehrlich sein gegenüber den Menschen, mit denen man so im Kontakt ist. Da gibt es ja Studien darüber, dass wir Menschen ja eigentlich regelmäßig lügen. Allein das Gebot ist schon ganz schwierig. Schwierig ist auch, über den Glauben zu reden. Und während über viele, viele Jahrhunderte es ganz logisch war, dass es Gott gibt, und die einzige Schwierigkeit war, als Pfarrer in der Kirche sozusagen die richtige Interpretation zu bringen oder die Leute bei der richtigen Interpretation zu halten, dass sie ja nicht zu jemand anders weggehen, ist heute die Frage eigentlich, wer will sich überhaupt das noch antun, über Gott zu reden? So viele Leute würden jetzt heutzutage sagen, ja, entweder gibt es Gott gar nicht oder aber man kann eigentlich gar nichts Genaues wissen. Und es gibt sogar eine Theologierichtung, die sich damit beschäftigt hat, mit der Unmöglichkeit, über Gott zu reden. Dass, weil Gott so anders ist als wir und so großartig ist, wir im Grunde genommen von unseren Worten, von unseren Vorstellungen eigentlich vollkommen überfordert sind. Und dann sind einige auch zu dem Schluss gekommen, dass deswegen Pfarrer auch einen wahnsinnig schwierigen Job haben, indem sie grundlegend überfordert sind, weil sie was versuchen sollen, davon zu reden, worüber man als Mensch eigentlich gar nicht reden kann. Aber wenn man jetzt sagt, okay, das ist unsere Situation und wir nehmen auch als Christen in dieser Welt wahr, hier in Deutschland zumindest, dass immer weniger Leute in Gottesdienste kommen, dass immer weniger Leute sich zum christlichen Glauben bekennen. Und wenn wir diese Schwierigkeit wahrnehmen und vielleicht auch am Überlegen sind, woran kann es liegen, ist es wichtig zu sehen, Gott hilft uns in unserem persönlichen Glaubensleben und aber auch in dem Reden über Gott und über den Glauben mit anderen Menschen durch den Heiligen Geist und durch Begabungen, die Gott uns durch den Heiligen Geist gibt. Das heißt, trotz dieser Unmöglichkeit, wirklich gut zu glauben und Gottes Wege zu gehen und der Unmöglichkeit, über Gott zu reden, haben wir die Möglichkeit, das zu tun, weil Gott uns Fähigkeiten gibt, die uns stärken, die unseren Glauben und durch uns den Glauben anderer zu stärken. Einige dieser Fähigkeiten, von denen es heißt, dass der Heilige Geist sie gibt, werden beschrieben im 12. Kapitel des 1. Korintherbriefes. Und daraus lese ich jetzt. Dem einen wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, dem anderen ein Wort der Erkenntnis durch denselben Geist, einem anderen Glaube in demselben Geist, einem anderen die Gabe, gesund zu machen in dem einen Geist, einem anderen die Kraft, Wunder zu tun, einem anderen prophetische Rede, einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden, einem anderen mancherlei Zungenrede, einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Das Problem zwischen uns und den Korinthern ist folgendes. Die Korinther hatten nicht das Problem, was sind die Gaben des Geistes, das war denen voll klar. Sondern bei den Korinthern war das Problem, dass sie sich darüber zerstritten haben, welche Gaben wer hat und wer am letzten Endes wichtigsten ist. Und deswegen kümmert sich Paulus in diesem Kapitel mehr darum, denen deutlich zu machen, hey, ihr müsst zusammenhalten, als dass er genau beschreibt, wie die Gaben nun, was für eine Auswirkung die haben, was die machen. Und so haben wir also einen Text, in dem jede dieser Gaben nur mit einem einzigen Wort bezeichnet wird. Und das ist relativ schwierig. Ich meine, die Korinther, die wussten, was damit gemeint war. Für uns ist das vielleicht ein bisschen schwieriger. Und von daher kann es auch sehr gut sein, wenn man nur ein einziges Wort hat, dass Menschen, wenn sie dieses Wort hören, Unterschiedliches darüber denken, was das wohl ist. Von daher, wenn ihr 10 Predigten hört über die Geistesgaben, könnt ihr auch unterschiedliche Auslegungen hören, weil Leute unterschiedliche Dinge mit einem einzelnen Wort assoziieren. Wir wollen im Folgenden versuchen, diese Gaben kurz vorzustellen und gehen einfach dem Text lang nach durch. Es kommt noch ein bisschen weiter hier hin, damit die Leute eine Chance haben. Und fangen jetzt also einfach an, mit den Gaben eine nach der anderen ein bisschen was dazu zu erklären.
An erster Stelle wird die Weisheit genannt und für alle, die es nicht wissen, ich bin Philosophiestudent, das heißt, ich unterscheide grundsätzlich erstmal in theoretische und praktische Weisheit und dann gibt es da noch unendlich viele Unterarten und so weiter und so fort. Das sind alles sehr schematische Betrachtungen, die ich glaube, in diesem Zusammenhang nicht viel weiterhelfen. Zumal auch meiner Meinung nach die verschiedensten Vorstellungen von Weisheit durchaus berechtigt sind. Für mich ist es mehr die praktische Weisheit. Ich versuche mich sehr an der praktischen Weisheit zu halten und ich glaube, dass sie in diesem Kontext auch ihre Anwendung findet. In der Bibel wird zum Beispiel oft gesagt, dass der Respekt vor Gott der Anfang aller Weisheit ist. Und darunter kann man verstehen, dass Gott als unser Herr und Schöpfer von uns erkannt wird. Denn dann haben wir unsere Bedeutung in dieser Welt richtig verstanden und können sie auch einordnen. Und das führt dann auch zu der von mir bevorzugten praktischen Weisheit, womit wir dann unser Handeln einigermaßen begründen können. Womit man aber auch, wohingegen man auch sehen muss, dass natürlich pures Nachdenken zu einer gewissen Form von Weisheit führt. Aber die Weisheit, die Paulus hier aufzählt, kann eben auch durch Gott, durch den Heiligen Geist in uns eingepflanzt werden. Die beiden nächsten Gaben, Erkenntnis und Glaube, sind auch unheimlich spannend und sehr differenziert. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, nächste Woche sie nochmal genauer zu betrachten und würden sie jetzt erstmal überspringen.
Oh. Okay. Ja, nee, ist so. Ist so. Okay, dann sind wir bei der nächsten Gabe, die Gabe, gesund zu machen. Gesund zu machen bedeutet, wir beten für Menschen, Menschen werden gesund oder es geht ihnen besser. Und das gilt für Leib und Seele. In der damaligen Zeit haben die Leute bei manchen Krankheiten sicherlich andere Vorstellungen gehabt als wir. Und auch die Medizin, wenn man sich durchliest, was vor 200 Jahren Mediziner für Krankheiten kannten oder dachten, woran was liegt, kann man sehen, dass wir über lange Zeit sehr im Dunkeln getappt sind. Aber das Erleben von Krankheit, das ist in der Menschheit ganz tief verankert. Und auch wenn die Sichtweise in der Antike anders war, wusste man doch, dass es ernsthafte Krankheiten gibt, an denen man auch sterben kann. Aber die Christen glauben auch, dass Gott unser Leben zum Guten wenden kann und das auch durch Heilung, durch unser Gebet. Damals war das eine der wenigen Hoffnungen, die man hatte, weil Medizin war, wenn auch es da immer wieder Berichte darüber gibt, wie toll irgendwelche Kräuterfrauen oder Kräuterheiler Ahnung hatten oder so. Ganz, ganz viele grundlegende Krankheiten waren einfach damals nicht zu lösen. Und wenn man zum Arzt gehen wollte und konnte, dann musste man oft auch viel Geld haben. Das heißt, in der damaligen Zeit, zur Zeit des Paulus, war Krankheit ein fundamentales Problem, was ganz schnell auftreten konnte. Wir heutzutage leben in einer Welt hier in Deutschland, wo wir uns das total leisten können, einfach ins Krankenhaus zu gehen. Und wir können gegen unser Krankheitssystem wettern, wie wir wollen und uns ärgern über viele Dinge. Aber wenn meine Kinder krank sind und ich überlege, wäre es gut, zum Arzt zu gehen, dann ist nicht meine erste Sorge, wie viel haben wir auf dem Konto, sondern wir können einfach gehen. Also ich glaube, wir nehmen gar nicht auch wahr, wie gut es uns da geht. Das hat, glaube ich, dazu geführt, dass in unseren Breiten hier in Deutschland in vielen Kirchen das Thema Beten für Krankheit sehr ein Randgebiet ist, wo wir nicht viel machen. Ganz einfach, weil wir sagen, hey, geh doch zum Arzt. Wenn du hast Zahnschmerzen, ja Mensch, geh zum Zahnarzt. Ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, dass wenn Leute mich fragen, die krank sind, die ernsthaft krank sind, Ralf, kannst du für mich beten, dass ich echt Angst davor habe. Weil ich ganz ehrlich sagen muss, dass ich total unsicher in diesen Situationen bin. Und Leute, für die ich längere Zeit mal gebetet habe oder so, sind dann trotzdem gestorben. Und wenn ich Leuten begegne, die eine ernsthafte Krankheit haben, dann neige ich ganz schnell dazu zu beten, dass es ein gutes Ende nimmt. Ein tödliches gutes Ende. Aber dass Leute in Frieden gehen können. Mir fehlt da ganz, ganz viel Glaube. Aber ich denke, es wäre sehr gut, wenn wir viel mehr Mut hätten, für Krankheit zu beten oder gegen Krankheit zu beten. Und das ist sicherlich eine Gabe des Geistes, die hier in dieser Gemeinde und in vielen evangelischen Gemeinden sicherlich unterrepräsentiert ist und wo vielleicht noch viel mehr geht, als wir uns selber trauen. Von daher ist dieser Punkt also relativ mager. Das haben wir bei einigen Punkten so gemerkt. Aber ich glaube, das ist ein Wunderpunkt, wo wir lernen könnten und lernen müssten eigentlich. Und wir machen nachher eine Gebetszeit. lasst uns auch beten für diese Gabe, dass wir, wenn Menschen zu uns kommen und sie sagen, bitte bete für mich, ich bin krank, dass sie ja nicht nur ermutigt werden, sondern auch Heilung erfahren.
Das nächste, was auf der Liste steht, wird bezeichnet mit die Kraft, Wunder zu tun. Das ist auch ein relativ heikles Thema, weil für uns heute viele Dinge naturwissenschaftlich erklärbar sind, die früher das noch nicht waren und manchmal als Wunder bezeichnet wurden. Und es wird immer schwieriger, oder zumindest für mich wird es immer schwieriger, an Wunder zu glauben, wenn man als Philosoph sehr rational an viele Dinge herangeht. Es gibt aber trotzdem Dinge, von denen ich denke, dass sie irgendwie nicht nur, also dass sie auch völlig anders hätten ausgehen können und die schon irgendwie ja so einen Touch haben von, da hat noch jemand einen Anstoß gegeben, der mehr kann als wir. Es war zum Beispiel so, als ich nach Freiburg kam, das war relativ spontan, meine Entscheidung, nach hier zu ziehen und nicht nach Berlin zum Studium. Und in Freiburg kennt ihr sicher alle das Problem mit der Wohnungssuche. Und ich hatte mich gerade bei einer Bekannten, die ich hier habe, gemeldet und gesagt, hey, kennst du vielleicht jemanden? Und sie hat gesagt, ja klar, ich kenne da jemanden, der sucht jemanden. Zack, hat sich's gefügt. Und also das war schon irgendwie so ein Hinweis, ja, das soll so sein. Und das habe ich auch schon so ein bisschen in die Richtung Wunder aufgefasst. Aber wir verstehen heute vieles anders als Wunder. Zum Beispiel lernen wir im Geschichtsunterricht, dass es in den 50ern und 60ern in Deutschland das sogenannte Wirtschaftswunder gab. Aber das ist eine völlig andere Art, als man es früher bezeichnet hat. Oder wir reden davon, dass jemand sein blaues Wunder erleben wird, in einem etwas anderen Kontext. Wir sprechen auch oft vom Wunder des Lebens, ohne es wirklich wertzuschätzen. Also der Begriff Wunder ist abgeschwächter in unserer Gesellschaft, würde ich es mal empfehlen, zu bezeichnen. Und auch wenn es Wunderheiler, Wundermittel, Wunderprediger gibt, sind wir da immer relativ skeptisch. Zumindest war das in unserem Vorbereitungsgespräch so, dass Ralf und ich gemerkt haben, wir sind da ein bisschen rational aufgeklärt, diesem Begriff gegenüber und versuchen die Welt skeptisch, realistisch, naturwissenschaftlich zu sehen. Und wie der Punkt auch davor ist, dies ist ein Thema, zu dem man ja eine sehr ambivalente Beziehung haben kann.
Wobei, wenn ich an Wunder denke, jetzt seit zwei Tagen, seitdem Helmut Kohl tot ist, wird ja rauf und runter darüber berichtet, was er alles gemacht hat und getan hat und wie das mit der Wiedervereinigung war. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir überlege, dass das der Fall der Mauer und das Zusammenführen von Ost und West, egal wie man das sehen kann und egal wie viel schiefgelaufen ist, dass das Ganze friedlich gelaufen ist, das ist für mich persönlich ein Wunder. Wenn wir gucken, wo Systemänderungen versucht worden sind in ganz vielen Ländern in der arabischen Welt und wie blutig und grausam das da geendet ist. Ich meine, klar, die haben auch noch einen anderen Kulturkontext, Erfahrungen mit Demokratie oder so. Es ist für mich ein Wunder, dass das damals, die Vereinigung, dass das so friedlich geklappt hat und dass nicht irgendwo irgendein Soldat an der Mauer noch amok gelaufen ist und erstmal sein Magazin entleert hat. Für mich wäre das tatsächlich so das größte Wunder, was ich in meinem Leben erlebt habe. Und es sind ja auch Massen von Menschen, haben ja auch dafür gebetet. Und ich glaube auch, wenn das politische Veranstaltungen waren, dass viele Menschen in die Kirchen hineingegangen sind und die Kirche Schutzraum war und die Kirchengebäude aber auch ein Symbol für die Gegenwart Gottes sind, ich glaube, da hat Gott wirklich was bewegt. Das wäre für mich ein ganz großes und tolles Wunder. Das nächste ist bei den Gaben ist prophetische Rede. In unserem heutigen Sprachkontext wird prophetisch reden eigentlich benutzt, um etwas vorherzusagen. Also wenn man von jemandem sagt, oh, das war prophetisch, dann bedeutet das, der hat jetzt schon etwas gesagt, was in 20 Jahren erst irgendwie eintrifft. Von der ursprünglichen Wortbedeutung bedeutet prophetisch, bedeutet für jemanden zu reden. Und die Propheten im Alten Testament waren nicht eigentlich gekennzeichnet dadurch, dass sie etwas vorhergesagt haben in die Zukunft hinein, sondern dass sie anstelle Gottes für Gott geredet haben. Und manches von dem, was sie gesagt haben, war, wenn ihr dieses oder jenes weitermacht, dann wird das und das eintreffen. In dem Sinne war es sozusagen prophetisch, da es auf die Zukunft bezogen war. Aber eigentlich bedeutet prophetisch reden, die Sichtweise Gottes in eine bestimmte Situation hineinzubringen und sagen zu können, so und so würde deine Situation oder will diese Situation in der Gemeinde oder in einer Firma oder irgendwo, so würde Gott das sehen. Ein Punkt, der mir noch dabei wichtig ist, ist, dass prophetisch reden nicht nur eine reine Sachinformation ist. Das heißt, dass man sagt, das ist so und so. Das Wort Gottes wird beschrieben als ein Wort, was nicht nur Information ist, sondern auch Wirkkraft hat. Und der Herr sprach, es werde Licht, es ward Licht. Das heißt also, alles anders als unsere Worte, die sehr viel reden kann man, aber viel wenig passiert, wenn man nicht auch was tut, ist das Wort Gottes ein Wort, was auch wirkt. Und prophetisch reden kann bedeuten, nicht nur den Blick Gottes wiederzugeben, sondern kann auch bedeuten, zu zeigen oder was bewirken. Mir ist ein 2-3 Mal in meinem Leben, würde ich sagen, ist mir das passiert, dass mir wirklich Leute begegnet sind, die prophetisch in mein Leben hineingeredet haben. Also das ist bei mir nicht jeden Morgen vorm Frühstück, sondern ist ganz selten gewesen. Eine Sache, die ganz skurril ist, die ich zum Beispiel als Beispiel geben könnte, ist, in der Gemeinde, wo ich vorher war im Rheinland, hatte ich einen Chef, der, also einen Superintendent, der glaubenstechnisch, glaube ich, genau am anderen Ende liegt von dem, was ich glauben würde oder so. Also das war ein noch aufgeklärterer Typ als wir. Also der war, boah. Und in der Nacht wo, oder an dem Abend, wo unsere Tochter tödlich verunglückt ist, war der mit mir ist er mit mir gefahren. Und dann ist meine größere Tochter geröntgt worden. Und ich hatte gerade erfahren, dass die jüngere Tochter tot ist. Und da jetzt meine große Tochter nicht da war, konnte ich sozusagen loslassen. In der Situation musstest du ja irgendwie gucken, dass du irgendwie nicht landunter machst, als Eltern signalisierst. Und da bin ich so zusammengesackt und hab zu ihm gesagt, hier, ey, mein Leben ist im Arsch. In einer Sekunde von der anderen ist mein ganzes Leben die Toilette runtergespült worden. Ich bin fertig. Und da hat er mir so, der hatte so eine großkotzige, väterliche Art irgendwie. Da hat er mir so die Schulter von oben runter, der war noch riesengroß, ich hockte da, hat er mir so die Hand auf die Schulter gegeben und hat gesagt, Herr Berger, Sie schaffen das. Und ich habe gedacht, was ist das für ein Scheißspruch? Ne? Ich meine, du hast keine Probleme und nichts und du sagst dann einfach, Herr Berger, Sie schaffen das. Ich meine, boah, ne? Das kannst du jedem in jeder Situation sagen irgendwie. Ne? Aber ich glaube, das war ein prophetisches Wort, weil ich weiß nicht, irgendwie im Laufe dieses Tages hatte ich irgendwie so das Gefühl, ja, wir werden das schaffen. Ey, wir werden das als Familie schaffen. Das ist jetzt alles ganz mies gelaufen, aber wir werden das schaffen. Das heißt also, das war nicht einfach nur ein Wort, was er gesagt hatte, sondern ich habe gespürt, dass da eine Wirkung hinter ist. Und das ist genau das, was auch im Alten Testament von den Propheten gesagt wird. Ne? Die sagen, hier, pass auf, wir erzählen euch Dinge von Gott und ihr werdet sehen, ob Gott dahinter steht oder nicht, weil es wird nämlich was bewirken, dieses Wort. Und das ist, glaube ich, das Besondere am prophetischen Reden, dass man nicht nur aus der Sichtweise Gottes etwas sagt und dadurch einen neuen Blickwinkel gibt, sondern dass dieses Wort oft auch eine Kraft innewohnt, die auch noch Dinge verändern kann, ohne dass man das irgendwie jetzt groß beschreiben kann und ohne dass ein Licht vom Himmel scheint und die Engelchen singen. Ich finde prophetisch Reden die coolste Sache überhaupt. Und ich würde mir total wünschen, wenn in allen Gemeinden dieser Welt ganz viel prophetisch geredet würde, weil ich glaube, das würde uns als Menschen und als Gemeinden wirklich weiterbringen, wenn wir all unsere Lebenssituationen aus der Sicht Gottes sehen. Okay, das war jetzt länger, als was ich aufgeschrieben habe. Okay, du bist dran.
Der nächste Punkt heißt Geister unterscheiden. Und das klingt natürlich erstmal so ein bisschen komisch, wie so ein Gruselfilm. Keine Ahnung, vielleicht kennt ihr den Exorzisten oder Erlöse uns von dem Bösen mit all diesen komischen Geistern, die da in der Welt rumturnen. So ist das aber nicht gemeint, sondern dieses Geisterwort ist vom griechischen Daimon. Das heißt, es ist so eine Kraft, die irgendwo steht. Und für die antiken Menschen konnten überall diese Geister und diese Kräfte sein. Das ist eigentlich gar nichts Besonderes, sondern Geister der Ahnen, mit denen man auch sprechen konnte, wenn man zur Unterwelt gereist ist. Tiergeister in der Natur, in Bergen, Flüssen, Seen, überall. Und diese Geister beschreiben eben eine Kraft, die hinter etwas steht. Das heißt, die Vorgänge vorantreiben und überhaupt zum Laufen bringen. Und die auch Menschen, die etwas vollbringen, antreiben. Und Geist unterscheiden meint in diesem Sinne unserer Meinung nach, dass man nicht erkennt, okay, da ist jetzt ein Geist oder nicht, sondern wohin geht eigentlich diese Kraft? Was ist das für eine Kraft? Was will die? Worauf zielt die? Denn es könnte ja auch ein böser Dämon erstmal etwas Gutes tun, aber mit einem schlechten Ziel, also auf etwas zusteuern, was uns dann sozusagen einen Abgrund hinunterstürzen lässt. Und jemand, der die Gabe der Geisterunterscheidung hat, der versteht dann nicht nur, was ein Mensch tut, sondern was sein Antrieb dahinter ist, warum er das tut. Und kann damit auch sagen, ob das aus Gott kommt oder aus einem bösen Verlangen unter Umständen. Und das ist eigentlich auch eine Gabe, die ziemlich praktisch ist, denn wenn man sich mal ansieht, wie oft wir fehlgeleitet werden, entweder durch irgendwelche Fake News oder durch totalitäre Systeme, dann ist es schon praktisch, wenn man jemanden hat, der einem sagt, hey, schau doch mal, wohin das eigentlich führt.
Stellt euch mal vor, wenn zu der Nazi-Zeit die gesamten Kirchen in Deutschland gespürt hätten, was hinter diesen Fahnen und Aufmärschen und diesen ganzen Sachen steht am Ende des Weges. Und nicht nur einige Christen, sondern alle Christen, alle, die zu den Kirchen gehörten, zur katholischen Kirche, zur evangelischen Kirche, zur Freikirche, alle diese Christen gespürt hätten, was da für eine zerstörerische Macht hinter dieser ganzen Ideologie stände, und sie wären alle gemeinsam aufgestanden. Wie anders wäre das gewesen? Also das bedeutet, die Geister zu unterscheiden, wo bestimmte Sachen herkommen oder was sie als Auswirkungsrichtung haben, ist eine Sache, die wirklich ganz real Dinge voranbringen kann. Jetzt kommen wir schon zum letzten Punkt. Dort heißt es, einem anderen ist gegeben mancherlei Zungenrede, einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Wer weiß, was Zungenrede ist? Bitte mal kurz Hand hoch. Wie viele sind das? Das sind schon relativ viele. Wer hat das schon mal erlebt? Wie auch immer? Das sind auch schon einige. Okay, aber es gibt auch welche, die das nicht so genau wissen, deswegen versuche ich das mal zu erklären. Zungenrede, das ist griechisch übersetzt, das ist ein bisschen ein komisches Wort. Es geht eigentlich darum, dass man in einer Sprache redet, die man selber nicht versteht und die andere um einen herum auch nicht notwendigerweise verstehen. In der Geschichte von Pfingsten wird berichtet, dass die Jünger in unterschiedlichen Sprachen geredet haben, aber da wurden sie von irgendwelchen Leuten verstanden, die dann sagten, hey, das ist ja meine Heimatsprache. Und die Zungenrede, auf die Paulus hier Bezug nimmt, ist eine Sprache, die nicht notwendigerweise von irgendjemandem verstanden wird, sondern die Idee dahinter ist, dass das sozusagen eine vom Heiligen Geist eingegebene Sprache ist. Jetzt kann man sich fragen, warum braucht ein Mensch eine vom Heiligen Geist eingegebene Sprache, die keiner versteht? Noch nicht mal der Mensch selber. Kann es dafür irgendeine sinnvolle Anwendung geben? Ich habe dazu unterschiedliche Interpretationen gehört. Die mir am meisten Sinn macht, ist folgende. Die Sprache, die wir Menschen sprechen, ist begrenzt durch unsere Umwelt. Also wir reden ja nur das, was in unserer Welt vorkommt. Wir haben keine Worte für Dinge, die nicht in unserer Welt existieren. Und unsere Sprache ist ja auch von unserer Kultur, unserem Denken, unserem Wesen geprägt. Das heißt, es kann viele Situationen geben, wo wir, wenn wir im Gespräch mit Gott sind, an die Grenzen unserer Sprachfähigkeit gehen, weil uns die Worte fehlen. Zum Beispiel fehlen uns die Worte dazu, wenn wir versuchen zu erklären, wie Gott ist. Wir benutzen dann Worte wie allmächtig, Licht oder was weiß ich, aber das sind eigentlich auch nur Worte, die aus unserer Sprache entlehnt sind. Und die Gabe der Zungenrede bedeutet sozusagen, dass der Heilige Geist durch uns Dinge ausdrücken kann, die wir selber nicht so gut ausdrücken könnten. Und dadurch würde zum Beispiel die Möglichkeit, Gott zu loben und zu Gott zu beten, würde dadurch deutlich erweitert werden. Oder in Situationen, wo wir vielleicht für eine Situation beten möchten, aber absolut nicht wissen, was wäre jetzt das Richtige zu beten. Oder in einer Situation, in der wir gar nicht mehr beten können, weil uns die Worte fehlen angesichts der Situation. Dass in solchen Situationen diese Gabe der Zungenrede uns helfen kann, sozusagen durch die Kraft des Heiligen Geistes zu beten, loslassen zu können und einfach beten zu können, ohne dass wir sozusagen sinnvoll erstmal zusammensetzen müssen, in welche Richtung will ich denn beten, was will ich denn eigentlich sagen und habe ich überhaupt die passenden Worte dazu. Das war in Korinth definitiv die Gabe, die besonders viele Leute hatten und die besonders viele Leute super fanden. Weil die sieht man und hört man ja auch. Und von daher gab es da auch leichte Schwierigkeiten damit, dass diese Leute sich sehr wichtig nahmen. Paulus setzt als eine zweite Gabe voraus, dass es Menschen auch gab, die unter Umständen, wenn jemand in Zungen redete, das auch übersetzen konnte. Das heißt also, der konnte dem dann wieder sozusagen das in menschliche Sprache wiedergeben. Und dann sagt Paulus Folgendes: Es ist super, dass ihr alle oder dass ganz viele bei euch in Zungen reden können, aber wenn ihr jetzt im Gottesdienst einen Gottesdienst macht, wo 20 Leute hochkommen, die alle für 2 Minuten in Zungen reden und keiner hat es verstanden, was für einen Sinn macht das? Das hat ja niemand wirklich geholfen, außer vielleicht dem, der das selber gesprochen hat. Deswegen sagt Paulus, wenn ihr Leute habt, die in Zungen reden wollen, in einem Gottesdienst oder im Hauskreis oder im Bibelkreis oder so, dann macht das nur, wenn auch jemand da ist, der das übersetzen kann. Weil eine lange Rede zu hören, die keiner versteht, also im Grunde manchmal auch theologische Vorträge, eine lange Rede, die keiner versteht, was hilft das? Das ist doch Zeitvergeudung. Deswegen sagt Paulus, Zungenrede bitte nur, wenn es jemand interpretieren kann. Und ansonsten ist Paulus der Meinung, dass prophetisch reden, also aus der Sichtweise Gottes reden zu können in einem Gottesdienst, dass das viel sinnvoller ist, weil das allen helfen kann und allen dienen kann. Manche Kirchen interpretieren diese Aussagen von Paulus so, dass sie sagen, man darf nicht in Zungen beten in einem Gottesdienst. Man kann auch in Zungen singen. Auch das darf man nicht, weil das versteht ja keiner. Und die nehmen das ganz gesetzlich. Ich persönlich bin der Meinung, dass Paulus einfach versucht zu überlegen, was ist sinnvoll, wenn Christen zusammenkommen? Was macht Sinn, was macht weniger Sinn? Und dementsprechend sagt er hier, Dinge, wo keiner was versteht, macht wenig Sinn. Dinge, wo ganz viele was verstehen, macht viel mehr Sinn. Also macht doch lieber das, was viel mehr Sinn macht. Da seid ihr letzten Endes alle viel zufriedener mit. Das heißt also, diese Aussagen des Paulus betreffend der Zungenrede sind meiner Meinung nach Aussagen, die nicht ein neues Gebot, wie du sollst nicht töten, eröffnen, sondern sind einfach nur eine Sache der Sinnhaftigkeit. Okay. Ja, sind das alle Gaben? Im Römerbrief gibt es nochmal 3 Gaben, die erwähnt werden, nämlich die Geistesgaben der Leitung, der Lehre, das heißt also des Unterrichtens in der christlichen Weltanschauung, und des Dienens, das heißt also Dienste übernehmen, zu helfen, auszuhelfen, organisieren, also die praktischen Sachen. Wenn man das dann alles zusammenzählt, sind das insgesamt 12 Gaben. Und manche sagen, ach, das sind die 12 Gaben, weil 12 ist heilige Zahl. Es gibt jetzt also vom Geist diese 12 Gaben. Wenn wir in die Bibel reingucken, sehen wir, dass der Heilige Geist der Part Gottes ist, der kreativ ist, der Neues schafft, der bei der Schaffung von Neuem erwähnt wird. Und wenn man sich überlegt, dass das die Grundhaltung des Heiligen Geistes ist, hey, ich will da sein, wo was Neues beginnt, ich will neues Leben bringen, ich will Veränderungen bringen, dann ist es ein bisschen komisch, dem zu sagen, ja, Heiliger Geist, darfst du, aber nur 12. Und du hast dich vor 2000 Jahren festgesetzt auf diese 12, jetzt kannst du nicht anfangen, noch was Neues loszulegen, das geht nicht. Ja, ihr lacht ein bisschen, weil ich das vielleicht ein bisschen lächerlich gemacht habe, aber das ist vielleicht nicht ganz fair, aber damit will ich nur deutlich machen, ich persönlich halte es für ziemlich schwierig, den Heiligen Geist, der für Kreativität und Neuanfang steht, dem zu sagen, es dürfen nur 12 sein, sondern ich würde sagen, Paulus sieht die Gemeinden, sieht, wie Leute begabt sind, was sie für Fähigkeiten haben, wie sie der Gemeinde dienen, erlebt da die eine oder andere Sache, wo er denkt, boah, das ist was Richtiges Besonderes. Er kriegt Feedback von den Gemeinden, dass sie sagen, boah, wir haben da einen, ne? Wann immer mal irgendwas schief geht, der ist immer sofort zur Stelle und kann helfen. Und wenn der sagt, ich helfe, dann ist dir geholfen. Und das ist unglaublich. Es können viele Leute helfen, aber auf den kannst du dich 100% verlassen. Und das ist für Paulus dann die Gabe dieses Dienstes. Jemand, der dienen kann, der helfen kann, der nicht immer sagt, wo komme ich groß raus, sondern sagt, hey, wo gibt es das anzupacken? Dass er also den Zustand beschreibt und in 12 in diese Gaben gliedert, Aber ich glaube nicht, dass Paulus damit sagen wollte, das sind die 12 Gaben und nur das darf es geben und alles andere ist irgendwie ist nicht dran. Das halte ich persönlich für sehr gesetzlich und nicht für das, worum es geht. Entscheidend ist letzten Endes, und das macht Paulus auch ganz deutlich, dass die Gaben Gottes dazu da sind, um uns das Leben leichter zu machen und um uns Fähigkeiten zu geben, anderen Menschen das Leben leichter zu machen. Also entscheidend und wichtig bei den Gaben des Geistes ist, dass der Heilige Geist sie uns gibt und dass wir offen dafür sind, dass der Heilige Geist in uns wirkt. Und vielleicht, dass wir manchmal auch begreifen, es ist okay, wenn wir nicht alles können und wenn wir auf die Fähigkeiten des Heiligen Geistes angewiesen sind und ihn auch ganz bewusst bitten darum, hilf besonders da, wo ich am Ende meiner eigenen Fähigkeiten bin, aber hilf auch dort, wo ich meine, ich würde alles packen und eigentlich tue ich es gar nicht.
Jetzt bleibt natürlich noch die Frage, wie geht es weiter, denn wir haben jetzt einen schönen Input unserer Meinung gegeben, aber klar, wir sind so viele Menschen hier, da wird es die verschiedensten Meinungen geben und ihr beschreibt eine Gabe vielleicht anders als wir oder fragt euch, wo sind denn diese Gaben eigentlich in Dreisam 3, warum machen wir hier keine Zungenrede oder wenig prophetische Rede? Oder ihr fragt euch, welche Gabe bei euch gerade zum Einsatz kommen könnte oder ihr wisst es schon und fragt euch, wie ihr sie einsetzen könnt. Und klar, wäre jetzt super toll, wenn wir sagen, tauscht mit eurem Nachbarn aus. Aber wir haben es ja schon bei der Begrüßung gemerkt, das ist ein leicht heikles Thema und unter Umständen kennt man seinen Nachbarn nicht. Und dann wird das ein bisschen auch nicht so schön und deswegen lassen wir das lieber beiseite. Und wir machen jetzt eine stille Zeit. Das heißt, das Musikteam wird gleich ein bisschen im Background spielen und wir laden euch ein, jetzt in dieser Zeit nachzudenken darüber, was ihr von diesen Gaben haltet, wo ihr euch seht, wo ihr glaubt, dass die Gemeinde sie braucht oder auch sie hat und dass ihr nicht nur darüber nachdenkt, sondern auch vielleicht dankt dafür, dass ihr sie habt, dass ihr darum bittet, dass sie kommen oder einfach diese stille Zeit zum Gebet nutzt.
Okay, und danach erzähle ich, wie es weitergeht.